Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Judith Rakers.
Willkommen und guten Abend.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Die Politik der Regierung zu kritisieren, ist die oberste Aufgabe der Opposition und somit natürlich auch die des Oppositionsführers im Bundestag, CDU-Chef Friedrich Merz. Und manchmal geht es dabei Zahn um Zahn zu. Aber was der CDU-Vorsitzende gestern in einer Talkshow sagte, war für viele mehr als der üblich herbe Rüffel Richtung Ampelpolitik. Denn nicht die Politiker der Ampel waren Ziel seines Angriffs, sondern abgelehnte Asylbewerber, die ausreisen müssten, sich angeblich stattdessen hier aber die Zähne neu machen ließen, während Deutsche keinen Termin beim Arzt bekämen. Die Kritik an der polemischen Zuspitzung folgte prompt auch aus den eigenen Reihen, zumal es nicht der erste Interviewaufreger ist. Verbeißt sich da einer? Die Reaktionen fasst Claudia Kornmeier zusammen.
In einer Diskussionsrunde bei Welt TV will der CDU-Chef gestern Abend darüber sprechen, warum es so viele Geflüchtete nach Deutschland zieht. Doch dann spricht er über Zahnarztbehandlungen.
Die werden doch wahnsinnig, die Leute, wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreisen, die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine. Was sie hier machen, ist eine Katastrophe für dieses Land.
Mit in der Runde sitzt Grünen-Co-Chef Omid Nuripur. Er widerspricht Merz dort nicht.
Lars Klingbeil und ich haben uns angeschaut und dachten, das kann doch alles nicht wahr sein. Und irgendwie hatten wir die Intuition, das spricht für sich. Und ich fürchte, wir hatten recht.
Auch der Präsident der Bundeszahnärztekammer zeigt sich irritiert. Ich habe noch von keinem Kollegen gehört, dass in der Praxis gerade viele Termine blockiert sind, weil so viele Geflüchtete behandelt werden müssen. Unabhängig davon gilt, Asylsuchende haben in Deutschland einen eingeschränkten Gesundheitsschutz. Während der ersten 18 Monate stehen ihnen zahnärztliche Behandlungen bei akuten Erkrankungen und Schmerzen zu. Zahnersatz nur, wenn dies unaufschiebbar ist. Ab einem Aufenthalt von 18 Monaten erhalten sie eine elektronische Gesundheitskarte. Sie bekommen dann nahezu alle Krankenkassenleistungen. Das heißt, bei größeren Zahnbehandlungen müssten auch sie zuzahlen. Für SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert ist deshalb klar, Merz lügt.
Das ist ein verantwortungsloser Umgang mit einem wichtigen öffentlichen politischen Amt, wie es das Amt des Oppositionschefs eben auch ist. Und damit fällt er nicht zum ersten Mal auf. Wir denken nur an Bemerkungen wie Sozialtouristen mit Blick auf ukrainische Geflüchtete und andere. Solche Äußerungen sind dazu geeignet, die Gesellschaft sozial und kulturell auseinanderzutreiben.
Ähnlich wie Merz hatte sich in der Vergangenheit die AfD-Fraktion im Bundestag geäußert. Dabei ging es um Geflüchtete aus der Ukraine. Heute sieht sich die Fraktion bestätigt.
Die CDU-CSU versucht jetzt über Friedrich Merz mit unseren Positionen, die wir seit 2015 vertreten, bei den Wahlen in Hessen und Bayern auf Stimmenfang zu gehen.
Weder Merz selbst noch sein Generalsekretär wollen sich heute weiter in die Debatte einbringen. Die Verteidigung soll der gesundheitspolitische Sprecher der Fraktion übernehmen.
Man muss diese Probleme ansprechen. Da kann es nach meiner Auffassung auch mal sehr kontrovers zugehen. Aber man sollte dem Gegenüber nicht immer unterstellen, dass er unlautere Motive hat.
Sprechen wollte Merz über die Anreize für Geflüchtete, nach Deutschland zu kommen. Deshalb Frage an die Migrationsforscherin. Sind es tatsächlich die Gesundheitsleistungen?
Leistungen sind nur ein Anreiz unter ganz vielen, die Deutschland attraktiv machen. Und andere, vielleicht teils wichtigere Anreize, sind Freunde und Familie und Jobs und die Möglichkeit, Geld zu verdienen.
Was auch immer Merz Beweggründe für seine Äußerungen gestern waren, seine Diskussionspartner im Studio lässt er weitgehend sprachlos zurück.
Dass Friedrich Merz das Thema Migration und Zuwanderung immer wieder aufgreift, ist natürlich kein Zufall. Es ist in den vergangenen Wochen eben wieder stärker auf die politische Tagesordnung gerückt. Kommunen klagen und warnen vor Überlastung, auf EU-Ebene wird um Lösungen gerungen. Aber wie blicken die Deutschen denn darauf? Auch darum geht's im aktuellen Deutschland-Trend. El Nini in Köln, was sagen denn eure Umfragen dazu?
Tatsächlich stellen wir auch aktuell fest, die Zuwanderungsskepsis wächst. Und das können wir zum Beispiel an dieser Frage festmachen. Wir wollten wissen, von der Zuwanderung hat Deutschland da eher Vor- oder Nachteile? Aktuell sagen 27%, Deutschland hat eher Vorteile durch die Zuwanderung. Das sind 6 Punkte weniger im Vergleich zum Mai, als wir die Frage zuletzt gestellt hatten. Und aktuell sagt eine Mehrheit von 64% plus 10 Punkte, Deutschland hat eher Nachteile von der Zuwanderung. Das sind also knapp 2/3. Genauso viele, 64%, sagen übrigens aktuell auch, dass Deutschland weniger Flüchtlinge aufnehmen sollte, als es bislang tut. Das alles kann man vielleicht im Zusammenhang sehen mit der Frage, wie kommt denn Deutschland klar mit der Integration, mit der Unterbringung von Flüchtlingen? Auch da haben die Deutschen einen sehr, sehr kritischen Blick aktuell auf die Flüchtlingspolitik. Was gelingt gut? Unterbringung und Verteilung von Flüchtlingen. 19% sagen, das funktioniert gut oder sehr gut. Die Integration von Flüchtlingen in die Gesellschaft oder in den Arbeitsmarkt. 16%, 14% sagen, das geht gut. Und die Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern, da sagen nur 9%, das gelingt gut. Im Umkehrschluss natürlich die deutliche Mehrheit sagt, das funktioniert nicht. 3/4 der Deutschen sehen das so. Das kann so nicht bleiben. Und daraus folgt natürlich die nächste Frage. Kann Deutschland dieses ganze Thema überhaupt alleine lösen oder braucht es einen europäischen Ansatz? Auch das haben wir diesen Monat aktuell gefragt. Bei der Flüchtlingspolitik sollte es nationale Lösungen geben. Das sagen aktuell 31% der Befragten. Aber die Mehrheit von 64% spricht sich für einen europäischen Ansatz aus. Also auch hier sagen knapp 2/3, das muss auf europäischer Ebene gelöst werden. Gleichzeitig sagt eine noch deutliche Mehrheit, dass das wahrscheinlich auf europäischer Ebene in nächster Zeit nicht gelingen wird. Also man ist gleichzeitig auch pessimistisch, ob das überhaupt funktionieren kann.
Ellen, vielen Dank für diese Zahlen. Und wir hören uns dann gleich noch mal dann zu den Landtagswahlen in Bayern und Hessen nächste Woche.
Bis gleich.
Ja, 64% der Deutschen sind also für europäische gemeinsame Antworten in der Flüchtlingspolitik. Darüber diskutiert die EU ja seit langem, ohne bislang einen gemeinsamen Weg gefunden zu haben. Bilder wie jüngst von der italienischen Insel Lampedusa machen aber klar, es besteht Handlungsbedarf. Und tatsächlich war im Juni erstmals ein Kompromiss gefunden worden, der helfen soll, die Migration zu begrenzen. Heute sollten die EU-Innenminister dafür die letzten Details aus dem Weg räumen. Dafür hatte Deutschland extra seine Bedenken gegen einen Teil der Asylreform aufgegeben. Ob das dann wirklich gelang, berichtet Christian Feld.
Es gibt diese Tage in Brüssel, da hinterlassen die Ereignisse am Ende gewisse Fragezeichen. Es scheint, Italien macht einen Schritt zurück, während Deutschland einen Schritt nach vorne macht. Erklären Sie uns die Situation. Wir sind etwas ratlos. Aber der Reihe nach. Als Innenministerin Faeser am Morgen ankommt, ist längst klar, Deutschland wird die große EU-Asylreform nicht weiter aufhalten. Bis zuletzt wurde verhandelt für einen Kompromiss der 27 Mitgliedstaaten.
Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir Punkte haben werden, die Deutschland noch erreicht. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir am Ende ein Ergebnis haben.
Es geht um viel. Über eine große Asylreform diskutieren die Mitgliedstaaten seit Jahren. In Grundzügen gibt es seit Juni eine Einigung. Das EU-Gesetzespaket sieht Asylverfahren direkt an den Außengrenzen vor, für Flüchtlinge aus Ländern mit geringer Anerkennungsquote. Sie sollen in Asylzentren bleiben, unter haftähnlichen Bedingungen, für bis zu 12 Wochen. Und bis heute strittig, eine Krisenverordnung für den Fall, dass mehr Flüchtlinge ankommen, als ein Land bewältigen kann. Im Krisenfall müssen Geflüchtete unter Umständen noch länger in den Asylzentren bleiben. Das konnte Deutschland nicht entschärfen. Auch werden Familien von den Grenzverfahren nicht ausgenommen. Ein Verhandlungserfolg dagegen aus deutscher Sicht?
Die Verfahren von Kindern und deren Familien an den Außengrenzen sollen priorisiert behandelt werden.
Ortswechsel, Berlin. Am Nachmittag kommt Italiens Außenminister Tajani am Auswärtigen Amt an. In Sachen Migration war das deutsch-italienische Verhältnis zuletzt nicht ohne Störungen. Außenministerin Baerbock sagt, das gemeinsame europäische Asylsystem müsse jetzt kommen. Ihr Nebenmann scheint noch nicht ganz überzeugt. Was die Inhalte des Vorschlags betrifft, ist der Innenminister dabei, den Text zu prüfen. Alle nebenbei haben darum gebeten, den Text prüfen zu können. Und so gibt es in Brüssel heute doch keinen formalen Beschluss zur Krisenverordnung. Noch nicht. Abschlusspressekonferenz nach dem Treffen der Innenminister. Und was sollen wir damit jetzt machen? Es gibt keine großen Hindernisse mehr, so die zuständige EU-Kommissarin. Wir werden die formale Entscheidung in einigen Tagen haben. Der Durchbruch ist vertagt. Das EU-Parlament muss sich für die weiteren Verhandlungen über die Krisenverordnung noch etwas gedulden.
Tobias Reckmann in Brüssel. Also dauert das jetzt wirklich nur noch ein paar Tage länger oder kann das Ganze am Ende doch noch an Italien scheitern?
Also ich sag mal, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, dann würde ich sagen, ja, die schaffen das in den nächsten Tagen. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen hören wir, dass es wirklich nur noch um Details gehe, kleine Details, aber die großen Streitpunkte, die sind eigentlich abgeräumt. Und zweitens, weil Italien ja einer der größten Profiteure dieser Asylreform ist. Es werden, wenn dann diese Asylreform in Kraft tritt, also künftig mehr Menschen schneller abgeschoben. Und die, die bleiben dürfen, die sollen dann eben fair verteilt werden. Das ist also genau das, was Italien ja immer wollte. Und es war ja auch immer klar, dass diese Asylreform im Grunde ein Balanceakt werden muss. Denn auf der einen Seite eben hart genug, damit Italien mitmacht, und auf der anderen Seite auch human genug, damit auch ein Land wie Deutschland dabei ist. Jetzt kann man natürlich streiten, wie human sind diese oder jene Maßnahmen, aber es sind eben, das ist Fakt, jetzt die wichtigsten Player an Bord. Und ich glaube, das ist halt auch schon ein Erfolg.
Und wie geht das Ganze jetzt konkret weiter, bis die Reform dann wirklich ein Erfolg ist und wirklich steht?
Also wenn die Entscheidung dann hoffentlich in ein paar Tagen da ist, dann gehen die Mitgliedstaaten in die Verhandlungen mit dem Europaparlament. Und diese beiden Organe, die müssen dann gemeinsam eine gemeinsame Asylreformfassung finden, sich darauf einigen. Aber wenn dann der Zeitplan dann jetzt wirklich soweit passt und nichts mehr dazwischen kommt, dann kann das eben noch gut klappen vor der Europawahl im kommenden Jahr. Und das war ja immer das große Ziel, dass man es eben noch in dieser Legislaturperiode schafft.
Tobias, vielen Dank für die Informationen nach Brüssel. Die europäische Asylpolitik und eine Debatte in Deutschland. Dazu die Meinung von Georg Restle vom Westdeutschen Rundfunk.
Das Migrationsthema beschäftigt Europa und schon sind die Populisten wieder los. Ein CDU-Vorsitzender, der niederste Instinkte bedient mit Geflüchteten, die in Deutschland angeblich die Zahnarztpraxen überbevölkern, das ist schon allerunterste Schublade und hat mit der Realität nichts zu tun. Ganz sicher wird die CDU sich spätestens heute fragen müssen, ob Friedrich Merz noch der richtige Vorsitzende für eine Partei ist, die sich christlich nennt. Mehr Vernunft möchte man dem CDU-Chef zurufen, aber das gilt eigentlich für die gesamte Migrationsdebatte. Das fängt schon bei den Zahlen an. Ja, die steigen wieder und ja, es gibt Kommunen, die damit erhebliche Probleme haben. Aber von einer Situation, wie wir sie 2015 hatten, sind wir weit entfernt. Mehr Vernunft, das gilt auch für die Lösungen, um die da in Brüssel heute wieder gerungen wurde. Mehr Abschottung, Kasernierung an den Außengrenzen und Flüchtlingsdeals mit Staaten wie Tunesien, die Geflüchtete in der Wüste verdursten lassen. Glaubt irgendjemand wirklich, das Problem dadurch in den Griff zu bekommen, dass dann weniger Menschen kommen, dass das Massensterben im Mittelmeer endet, solange Kriege und Verfolgung weiter andauern, in Syrien oder Afghanistan, in Äthiopien oder im Sudan? Mehr Vernunft. Das würde bedeuten, endlich mehr legale und humanere Einreisewege für all die zu schaffen, die tatsächlich vor Krieg und Verfolgung fliehen oder auf die Europas Arbeitsmärkte so dringend angewiesen sind. Klar, das ist komplizierter und klar, nicht jeder käme rein und Abschiebungen wird es auch weitergeben. Aber es wäre ein vernünftigerer Weg. Nur leider hat es die Vernunft schwer. Beim Thema Migration sowieso, vor allem dann, wenn die Populisten das Sagen haben.
Die Meinung von Georg Restle. Ja, Migration, Asylpolitik, das waren eigentlich Themen, die im bayerischen Landtagswahlkampf zunächst nicht so sehr im Vordergrund standen. Im Bundesland mit den vielen Traditionen hatte Ministerpräsident Markus Söder vielmehr auf die Abgrenzung zu den Grünen gesetzt. Stichworte Energieversorgung oder Heizungsdebatte. Doch dann mischte plötzlich die Affäre um das antisemitische Flugblatt im einstigen Schulranzen von Söders Vizeregierungschef Hubert Aiwanger von den Freien Wählern den Wahlkampf auf. Mit welchen Auswirkungen? Oder ist es doch eben das Thema Migration, das auf den letzten Metern wahlentscheidend wird? Gleich die aktuellen Zahlen dazu im Bayern-Trend, anderthalb Wochen vor der Wahl. Zunächst Lorenz Storch mit einem Überblick aus dem Freistaat.
Markus Söder wenige Tage vor der Wahl, immer weiter auf Tour. Diesmal beim Max-Planck-Institut. Heute heißt es Geschenke verteilen beim Kernfusionsgipfel. 100 Millionen Euro verspricht Söder für die Forschung in den nächsten 5 Jahren.
Wir setzen einen wuchtigen Impuls, damit aus Bayern heraus die Kernfusion in Deutschland zu neuem Schwung geht.
Gleichzeitig in Augsburg. Mit neuen Technologien versucht auch die Opposition zu punkten. Der Spitzenkandidat der Grünen, Ludwig Hartmann, eröffnet eine neue Fabrik für Solartechnik und umgarnt potenzielle Wähler.
Wir haben jegliche Prognose übertroffen, auch dank Ihnen, dank Unternehmerinnen und Unternehmen, die angepackt haben und dank ganz vielen Menschen im Land, die Solaranlagen auf ihre Dächer geschraubt haben.
Energiepolitik schien im Wahlkampf lange das entscheidende Thema zu sein. Dann beherrschte ein rechtsextremes Flugblatt die Diskussion, das bei Vizeregierungschef Aiwanger von den Freien Wählern vor 36 Jahren im Schulranzen gefunden wurde. Welches dabei seine Rolle war, bis heute unklar. Er selbst gibt sich unbeirrt.
Wenn man sich jeden Tag geißelt und sagt, hätte ich alles anders gemacht, dann geht man auch nur verblendet durch die Welt. Also tue ich recht und scheue niemand. Und ein Fehler kann mal passieren, aber es geht vorwärts.
Geschadet hat ihm die Diskussion bisher offenbar nicht. Und die Opposition hat nicht profitiert. Die SPD hat es in Bayern traditionell schwer. Sie hofft auf ein zweistelliges Ergebnis. Und die FDP bangt, ob sie überhaupt wieder in den Bayerischen Landtag einzieht. Das Thema Migration bewegt in der Schlussphase des Wahlkampfs die Wähler. Vergangene Woche CSU-Chef Söder bei der Grenzpolizei. Er schlägt zurückhaltendere Töne an als im Wahlkampf 2018, indem er die Erfahrung gemacht hat, dass der Streit um Ausländer vor allem der AfD nützt. Die hofft auch bei dieser Wahl auf Rückenwind und möchte zweitstärkste Kraft nach der CSU werden. Deren Chef Markus Söder spricht dagegen bei seinem Masterplan Kernfusion von der fernen Zukunft.
Das, was wir heute machen, ist eine langfristige Geschichte. Es wird über mehrere Wahlkämpfe gehen. Es wird wieder eine Wahl entscheiden, im positiven noch im negativen Sinn.
Ministerpräsident dürfte Söder auch nach dem 8. Oktober weiter bleiben.
In Bayern wird also in 1,5 Wochen am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Ellen hat auch hierzu Zahlen aus dem aktuellen Bayern-Trend. Kann Hubert Aiwanger mit Markus Söder mithalten?
Also seit Markus Söder von der CSU und Hubert Aiwanger von den Freien Wählern zusammen regieren, seit 5 Jahren hat es immer wieder geknirscht, zuletzt auch bei der sogenannten Flugblatt-Affäre. Deshalb haben wir mal abgefragt, wie zufrieden sind denn die Bayern mit diesen beiden Politikern? Schauen wir uns die Zahlen an. Mit Markus Söder, dem regierenden Ministerpräsidenten von der CSU, sind aktuell 50% zufrieden. Das sind 6 Punkte weniger im Vergleich zu Anfang September, aber immer noch jeder Zweite. Mit seinem Stellvertreter Hubert Aiwanger von den Freien Wählern sind aktuell 48% zufrieden. Das ist ein stabiler Wert. Das heißt, die beiden liegen in der Zufriedenheit fast gleich auf. Und vor allem sehen wir, die sogenannte Flugblatt-Affäre hat Hubert Aiwanger nicht geschadet und auch seiner Partei nicht, den Freien Wählern. Denn wenn jetzt schon am Sonntag Landtagswahl in Bayern wäre, dann kämen wir auf folgendes Bild. Die CSU läge bei 36% im Vergleich dazu das Landtagswahlergebnis von 2018. 37,2, also etwas weniger Punkte als damals. Die Grünen mit 15% deutlich schlechter als 17,6% damals. Die Freien Wähler waren bei 11,6%, liegen aktuell bei 16%. Das wäre ihr absoluter Höchstwert. Die AfD bei 14% verbessert sich auch deutlich. Die SPD stagniert im Wesentlichen bei 9% und die FDP muss mit 4% zurzeit zittern, ob sie überhaupt in den Bayerischen Landtag wieder einziehen kann. Sonstige Parteien bei 6%. Achtung, wie immer, diese Zahlen sind keine Prognose, sondern sie spiegeln die aktuelle politische Stimmung diese Woche wieder und bis zu in 10 Tagen, wenn gewählt wird, kann sich da noch einiges verschieben. Aber wenn das Wahlergebnis tatsächlich so erfolgen sollte, dann könnte Markus Söder von der CSU mit den Freien Wählern weiter koalieren. Und das ist ja auch der Wunsch, den er schon ausdrücklich getätigt hat.
Ellen, vielen Dank. Bis hierhin.
Bis gleich.
Und damit in ein Nachbarbundesland Bayerns, weiter nördlich, das auch stolz ist auf seine Tradition. Aber wie viel Musik, wie die Hessen sagen würden, steckt im hessischen Landtagswahlkampf auf den letzten Metern? Dort will zwar auch eine Unionspartei stärkste Kraft bleiben, aber mit einem anderen Mann an der Spitze als beim letzten Mal. Denn Ministerpräsident Volker Bouffier macht im vergangenen Jahr den Weg frei für seinen Nachfolger Boris Rhein. aber auch rechtzeitig für Rhein, um sich genügend zu profilieren gegenüber der Konkurrenz, die bei der SPD immerhin mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser antritt. Alex Jakubowski berichtet.
Wahlkampf in Hessen. Am Straßenrand stehen die Schilder, auf den Plakaten lächeln die Spitzenkandidaten mal mehr, mal weniger. Es geht ums Weiter-so, um den Wechsel oder einfach nur um die Person. Die Themen, Fachkräftemangel, Wirtschaft, Umweltschutz oder Wohnungspolitik, es ist eigentlich wie immer im Wahlkampf und dann doch ganz anders.
Außer dass ab und zu mal was im Briefkasten landet, so, aber recht ruhig und wenig, ja. Ist auch mein Eindruck.
Ich habe auch das Gefühl, das war sonst anders oder ein bisschen mehr. Aber es ist auch das erste Mal, dass ich hier in Frankfurt das so mitbekomme.
Ich denke, die Leute wissen, was sie wählen. Ne? Also, dass man da jetzt noch großartig hier Propaganda betreibt, also ich glaube, das ist sinnlos und Geldverschwenderei.
Dabei gehen die Politiker durchaus auf die Straße. Nancy Faeser von der SPD, derzeit Bundesinnenministerin in einer Doppelrolle. Sie will Ministerpräsidentin werden und holt sich Beistand aus Berlin. Ist mal mit dem Verteidigungsminister unterwegs, mal mit dem Bundeskanzler. Immer etwas abgeschirmt. Die Themen aus der Hauptstadt verfolgen die Kandidatin aber auch in Hessen. So auch die Fragen nach Geflüchteten und Integration. Nancy Faeser versucht es mit Erfolgsmeldungen.
Wir haben in Berlin, das hat der Bundeskanzler schon ausgeführt, in meinem Haus das Fachkräfteeinwanderungsgesetz auf den Weg gebracht.
Boris Rhein, der amtierende Ministerpräsident. Er folgte auf Volker Bouffier, nach dessen Rücktritt ist seit bald anderthalb Jahren im Amt, war vorher Innenminister, Bildungsminister, Landtagspräsident. Geräuschlos regiert er das Land, gemeinsam mit den Grünen, und setzt im Wahlkampf auf die Unterstützung von CDU-Parteichef Friedrich Merz.
Gut, wir geben ja keine Statements jetzt. Läuft gut, läuft gut. Aber Hessen ist immer ein knappes Land, darf man nie vergessen. Deswegen kämpfen, kämpfen, kämpfen.
Und der bisherige Koalitionspartner, na klar, auch der holt sich prominente Unterstützung. Den grünen Ministerpräsidenten aus Baden-Württemberg, einer, der regiert, Winfried Kretschmann. Daneben Tarek Al-Wazir, stellvertretender Ministerpräsident. Einer, der noch mehr sein will als nur Juniorpartner.
Und im Übrigen, in Baden-Württemberg ist nicht schwarz-grün, es ist grün-schwarz.
Der Wahlkampf in Hessen. Mit einer AfD im Umfrageaufwind, aber ohne Partner. Mit einer Linken und einer FDP, die beide auf den Wiedereinzug in den Landtag hoffen müssen. Irgendwie dann doch ein Wahlkampf wie immer, bei dem am Ende die Politiker lächeln, wie auf den Plakaten. Die einen mehr, die anderen weniger.
Ja, gucken wir auf die letzten Umfragen zur Wahl in 10 Tagen. Ellen hat auch den aktuellen Hessentrend. Welche Partei liegt denn in den Umfragen derzeit vorn?
Tatsächlich sieht es aktuell so aus, als würde die CDU wieder stärkste Kraft werden. Wenn schon am Sonntag Landtagswahl in Hessen wäre, dann käme die CDU auf 31%, verbessert sich also im Vergleich zu ihrem Ergebnis 2018 um 4 Punkte, damals 27%. Die Grünen bei 17% nehmen Einbußen hin. Die SPD bei 16% bricht noch deutlicher ein. Das wäre ihr Rekordtiefstergebnis in Hessen, 19,8%. Bei der Landtagswahl war schon das historisch schlechteste Ergebnis. Die AfD mit 15% verbessert sich im Vergleich zum Landtagswahlergebnis. Die FDP bei 6% etwas schlechter. Die Linkspartei aktuell mit 4% nicht im Landtag in Hessen vertreten. Und auch die Freien Wähler müssen zittern mit 4%. Die übrigen Parteien sind bei 7%. Achtung, auch diese Zahlen sind wie immer keine Prognose, sondern die aktuelle politische Stimmung in dieser Woche. Da kann sich auch in 10 Tagen noch einiges tun. Aber wenn tatsächlich das Wahlergebnis so ausgehen würde, dann könnte die CDU ihre Koalition mit den Grünen fortsetzen. Rechnerisch wäre aber auch eine Koalition von CDU und SPD möglich. Alle Zahlen und Analysen zu diesen beiden Vorwahlumfragen und zum Deutschlandtrend finden wir Sie wie immer im Netz unter tagesschau.de.
Ellen, vielen Dank für all diese Zahlen. Nach Köln.
Danke nach Hamburg.
Und was heute noch wichtig war, weitere Nachrichten, Judith, mit dir.
Nach der Niederlage der pro-armenischen Kräfte gegen Aserbaidschan hat die Regierung in Bergkarabach die Auflösung der selbsternannten Republik verkündet. In einem Dekret wurde angeordnet, alle staatlichen Institutionen und Organisationen bis zum 1. Januar 2024 aufzulösen. Diese Maßnahme ist Teil der Kapitulationsbedingungen. Mittlerweile haben mehr als die Hälfte der ethnischen Armenier die Kaukasusregion verlassen und sind nach Armenien geflüchtet. Deutschland hat den Kauf des israelischen Raketenabwehrsystems Arrow 3 schriftlich vereinbart. Bundesverteidigungsminister Pistorius und sein israelischer Amtskollege Gallant unterzeichneten in Berlin eine entsprechende Absichtserklärung. Das System soll ab Ende 2025 einsatzfähig sein. Es kann feindliche Flugkörper in über 100 Kilometer Höhe zerstören. Die deutsche Wirtschaft wird in diesem Jahr voraussichtlich schrumpfen. Die 5 führenden Wirtschaftsforschungsinstitute korrigierten ihre bisherige Annahme eines Mini-Wachstums nach unten. Stattdessen werde das Bruttoinlandsprodukt 2023 um 0,6% zurückgehen. Im Frühjahr hatten die Ökonomen noch 0,3% Wachstum vorausgesagt. Die Verbraucherpreise sind im September etwas weniger stark gestiegen. Die Inflationsrate ist gesunken und lag im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 4,5%, nach 6,1% im August. Mehr dazu von Anja Kohl an der Frankfurter Börse.
Endlich geht die Inflation in Deutschland zurück, mit 4,5% auf den niedrigsten Stand seit gut anderthalb Jahren. Maßgeblich dafür ist, dass der Preisauftrieb bei Energie nachgelassen hat. Hier spielt auch ein statistischer Effekt eine Rolle. Wegen des Wegfalls des Tankrabatts und nach dem Ende des 9-Euro-Tickets zogen die Preise im vergangenen September besonders stark an. Im Vergleich dazu fällt der Anstieg der Energiepreise um 1% in diesem September nun deutlich gedämpfter aus. Nahrungsmittel bleiben mit einem Anstieg von 7,5% einer der Hauptpreistreiber. Und viele Lebensmittelhersteller planen laut einer Umfrage des Handelsblatts sogar weitere Preiserhöhungen. Dabei sind Markenprodukte im Vergleich zu vor der Pandemie bereits um fast 40% teurer geworden, was Konzernen wie Nestlé oder Unilever hohe Gewinne beschert.
4 Aktivistinnen und Organisationen werden in diesem Jahr mit dem Right Livelihood Award ausgezeichnet. Die auch als alternativer Nobelpreis bekannte Ehrung geht an die Frauenrechtsaktivistin Eunice Brookman Amisa aus Ghana, die kenianische Umweltschützerin Phyllis Omido und die kambodschanische Umweltaktivistengruppe Mother Nature Cambodia. Auch die europäische Hilfsorganisation SOS Mediterranee bekommt den Preis für ihren Einsatz für Geflüchtete. Der irisch-britische Schauspieler Michael Gambon ist im Alter von 82 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben. Generationenübergreifend begeisterte Gambon in der Harry Potter-Saga als Leiter der Zauberschule Hogwarts. Für seine Leistungen auf der Theaterbühne ehrte ihn Queen Elizabeth II. Mit einem Ritterschlag.
Die Ente wurde hierdurch zu einem seiner Kulttiere. Dabei ist der Pirol das Wappentier seiner Familie. Und weil der Singvogel auf Französisch Loriot heißt, voilà, der Künstlername des Mannes, der im November 100 Jahre alt geworden wäre. Zentral war für Loriots legendäre Lache aber immer das Zwischenmenschliche, egal ob es um gekochte Eier oder um Nudeln im Gesicht ging. Und natürlich waren oft auch Hunde dabei, ob mehr oder weniger sprechende oder mopsige, für ihn manchmal auch eh die besseren Menschen. In Frankfurt am Main wurde heute eine große Jubiläumsausstellung zu Ehren von Vico von Bülow, so ja sein richtiger Name, eröffnet, mit dem passenden Titel Ach was.
Vico von Bülow alias Loriot. Im November wäre er 100 Jahre alt geworden. Der große Komiker war Cartoonist, Schauspieler, Dirigent, Werbegrafiker, Stimmenimitator und. So vielfältig seine Talente, so unzählig seine Klassiker.
Ja, klar, die Nudel, der Kosakenzipfel.
Mein erster, an den ich mich erinnere, ist das schiefhängende Bild.
Absolut. Herren im Bad.
Die Herren im Bad. Hier einzelne Folien des Trickfilms aus dem Jahr 1978. Skurril, witzig, zeitlos.
Die Ente bleibt draußen.
Herr Müller-Lüdenscheid.
Die Ente bleibt draußen.
Herr Müller-Lüdenscheid, ich bade immer mit dieser Ente.
Der Industrielle, der Intellektuelle, solche Gegensatzpaare werden heute eigentlich in der Komik nicht mehr so aufgebaut, weil das dann schon ein bisschen sehr in die Zeit gebunden wirkt. Aber andere Sachen wie die Ente bleibt draußen als geflügeltes Wort, die hat es halt auch geschafft für immer in unser Gedächtnis zu bleiben. Ich selbst habe eine Badeente, nur aus dem Grund, weil es einen Loriot-Sketch dazu gibt, sonst hätte ich keinen Wert auf eine Ente gelegt.
Früh fängt der junge Künstler mit dem Zeichnen an. Im Krieg entstehen diese Porträts. 1944 ist das. Von einer Karriere als Cartoonist ist da noch lange nichts zu ahnen. Doch nach dem Krieg studiert er Kunst, verkauft erste Karikaturen an Illustrierte und das mit Erfolg. Manche allerdings kamen bei den Lesern zunächst gar nicht so gut an, wie die Hundewitze etwa.
Ja, es hat Beschwerden gegeben von Lesern. Die Serie Auf den Hund gekommen ist im Stern erschienen. Und die Leser fanden das überhaupt nicht gut, dass der Mensch jetzt in der Rolle des Hundes ist und der Hund in der Rolle des Menschen. Sie sahen damit die Schöpfungsordnung auf den Kopf gestellt. Und es gab sehr viele Leserbriefe. Und daraufhin hat Stern-Herausgeber Henry Nann dann Loriot erstmal gekündigt.
Doch natürlich ging es weiter mit solchen Fotokollagen etwa, mit bekannten Personen der Zeitgeschichte, egal ob mit der Queen, Uwe Seeler oder Franz Josef Strauß. Und dann war da auch noch Hund Wumm, eine Figur, die für eine ZDF-Unterhaltungssendung entstanden ist.
Und am Anfang war das ja noch namenlos, also ein namenloser Hund, aber der dann relativ schnell sehr beliebt wurde. Und dann gab es ja einen Wettbewerb. Und dann haben sie und die Zuschauer aufgerufen, einen Namen zu finden. Und haben dann in Anlehnung an Wim Tölke haben sie den Hund Wumm genannt.
Auch andere Hunde lagen Loriot am Herzen, Möpse nämlich. Die Ausstellung in der Caricatura zeigt sie fotografiert, gemalt oder in Bronze gegossen.
Bei ihm gibt es den Ausspruch, ein Leben ohne Möpse ist möglich, aber sinnlos. Er hat die Hunde immer gehabt, um sich herum in seiner Familie. Seine bebilderte Autobiografie heißt dann auch Von Möpsen und Menschen. Also sie spielen eine ganz, ganz große Rolle in seinem Leben.
Ach was, die Ausstellung in der Caricatura Frankfurt ab heute bis Ende Februar.
Ja, die Ente mag draußen bleiben, aber was jetzt unbedingt noch rein muss in diese Sendung, ist eine Nachricht in ganz eigener Sache. Denn am Abend wurde in Köln der diesjährige Deutsche Fernsehpreis verliehen und wir, die Tagesthemen, waren nicht nur nominiert, wir haben den Preis auch gewonnen. Und zwar für die Sendung, die wir im vergangenen Jahr am ukrainischen Nationalfeiertag aus der Ukraine gesendet haben. Karin Mioska und ein Teil unserer Redaktion waren live in Kiew, um von dort über den Angriffskrieg der Russen und seine furchtbaren Auswirkungen zu berichten. Wir sagen herzlichen Dank an die Jury und liebe Kolleginnen und Kollegen, feiert das ordentlich in Köln. Wir tun das heute Abend hier von Hamburg aus. Der aufregendsten, der Nervenaufreibendsten. Bevor wir dazu aber übergehen, Claudia, noch die Wetteraussichten.
Ja, und von mir und unserem ganzen Team natürlich auch ganz herzlichen Glückwunsch an das Team der Tagesthemen. Ein toller Beitrag, also absolut zu Recht gewürdigt. Beim Wetter geht's warm weiter, wobei wir morgen dann auch mal ein Frontensystem abbekommen. Aber heute in Ihringen 29,5 Grad. Das ist so das maximal Mögliche für Ende September. Und wenn wir uns mal angucken, das Temperaturmittel weltweit hier von Januar bis Dezember, das sind jeweils Daten von 1979 bis heute. Und Sie sehen, diese weißen Linien, kaum als Linien zu erkennen, die schwanken immer. Wird dann natürlich mehr in den Sommermonaten. Und hier haben wir das vergangene Jahr 2022. Und Sie sehen, das sticht schon ordentlich raus, weil es an der äußersten nördlichen Kante dieser Höchsttemperaturen, dieser Mitteltemperaturen sich bewegt. Und wenn wir uns das jetzige Jahr angucken, das natürlich nur bis September geht, dann ist diese schwarze Linie noch mal deutlich oberhalb dessen. Und auch der September wird höchstwahrscheinlich weltweit, vor allen Dingen aber auch in Deutschland, Rekordtemperaturen bringen. Also, dass es extrem warm war und auch der morgige Tag bringt noch mal sehr hohe Temperaturen. Jetzt aber kommen in der Nacht erstmal dichtere Wolken aus Nordwesten hinter einer schwachen Kaltfront. Die bringt dann auch etwas Regen. Morgen im Laufe des Tages werden sich Schauer von Nordwest nach Südost ausbreiten. Am längsten trocken ist es noch Richtung Bayern und Baden-Württemberg. Die Schauer kommen dann am Mittag bis in die Mitte voran und es folgen noch einzelne wenige von Nordwesten her. Zwischendrin gibt es da dann aber auch schon wieder sonnige Abschnitte. Die Tiefstwerte sinken in der Nacht auf 17 bis 7 Grad und morgen Nachmittag haben wir es dann mit Höchsttemperaturen hinter der Front von meist so 19 bis 23 Grad zu tun. Vor der Front werden es noch mal bis zu 29 Grad am Oberrhein und danach geht es mit recht hohen Temperaturen, aber nicht auf diesem Niveau weiter. Am Samstag bis 24 Grad, da hängen die Reste der Front noch im Süden. Sonntag dann im Norden, dichte Wolken, einzelne Schauer, sonst häufig sonnige Abschnitte und das dann auch schon wieder bei Höchsttemperaturen von bis zu 26 Grad.
Claudia, vielen Dank für diese Aussichten und danke für die Glückwünsche zum Deutschen Fernsehpreis. Soweit die Tagesthemen für heute. Das erste macht jetzt weiter mit Comedy, Satire und Dieter Nuhr.
Und auch wenn wir jetzt gehen, Nachrichten und Hintergründe finden Sie rund um die Uhr auf tagesschau.de.
Wir sind dann aber auch morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin feiern wir hier noch ein wenig und sagen tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.